Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. So klingen 50 Kubikzentimeter Hubraum, 60 km Höchstgeschwindigkeit. So klingt die Simson-Schwalbe, eins von vielen Fahrzeugen der Marke Simson. Die Nachfahren der Marke Simson wehren sich jetzt gegen eine Vereinnahmung durch die AfD. Warum? Das ist gleich unser erstes Thema. Das hier ist der Klang einer Simson S50. Heute erreichte uns die Meldung, dass sich die Nachfahren der jüdischen Familie Simson aus Thüringen gegen eine Vereinnahmung der gleichnamigen Marke Simson durch die AfD wehren. Darin heißt es, wir empfinden jegliche Verbindung mit der AfD als abstoßend und als eine Beleidigung unseres Namens. Mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard ordnen wir diesen Sachverhalt ein und sprechen darüber, was die Simson-Marke für eine Bedeutung für die AfD hat. Denn es ist ungewöhnlich, dass politische Parteien einzelne Marken oder ganze Designobjekte für sich reklamieren. Henry Bernhard in Thüringen, warum tut die AfD das mit der Moped-Marke Simson?
Na, Sie haben erkannt, dass die S50, auch die S51 sehr beliebt sind bei jungen Männern. Björn Höcke zeigt sich dann durchaus dann auch im Wahlkampf sehr gern auf seiner S51. Die AfD macht Ausfahrten mit Dutzenden Simsons und Ostidentität ist ja ein großes Thema auch für die AfD. Gerade in Abgrenzung zum Westen. Und Simson ist nun mal ein Ostprodukt, ist ja in einer Suder Firma hergestellt worden in Thüringen. 6 Millionen Mopeds wurden da in der DDR gebaut, verschiedenster genaue Ausführungen dann. Also es gab die Schwalbe, den Habicht, Sperber, Star und dann eben S50, S51, von denen am meisten gebaut wurden. Und das Ding ist halt, dass dank dem Einigungsvertrag, der 1990 geschlossen wurde, zwischen DDR und Bundesrepublik, die in der DDR hergestellten Simsons und auch noch kurz danach zugelassenen 60 km/h fahren dürfen, während alle anderen Mopeds in Deutschland nur 45 fahren dürfen. Das sind 15 km/h Differenz und das ist natürlich eine Welt für einen jungen Menschen, der darauf rumfährt. Und deshalb werden selbst uralte Simsons noch mit neuen Teilen gepäppelt. Und deswegen hat die AfD auch im September 2025 im Thüringer Landtag einen Antrag gestellt, die Simson-Mopeds als technikgeschichtliches Kulturgut anzuerkennen und in das Landesverzeichnis immaterielles Kulturgut aufgenommen zu werden. Und das Interessante an der AfD ist ja dabei, sie nutzt einerseits die DDR als Schreckgespenst, also mit diesem DDR 2.0 und so weiter, um heute angebliche diktatorische Verhältnisse anzuprangern. Und sie benutzt die DDR gleichzeitig als positiven Referenzpunkt. Und das Interessanteste daran ist, es scheint zu funktionieren.
Also nur die Sachen rauspicken, die für Sie funktionieren. Was hast du denn selber für eine Erinnerung an die Simson-Fahrzeuge?
Na, ehrlich gesagt bin ich die Simson nur gefahren, bevor ich einen Führerschein hatte, also schwarz auf irgendwelchen Nebenstraßen. Der Vorteil der Simson ist, sie ist sehr einfach im Aufbau. Man kann sie selber reparieren. Über Jahrzehnte wurde sie fast baugleich gefertigt. Das heißt, die Ersatzteile passen dann auch immer. Und sie war natürlich in erster Linie ein Fortbewegungsmittel in der DDR. Denn man muss wissen, erstens, die Autos waren sehr teuer und Wartezeiten für ein Auto waren so 10, 15 Jahre. Und zweitens, auch Jugendliche konnten damit fahren. Ab 15 Jahre konnte man dieses Fahrzeug fahren. Und das hat natürlich selbstständig gemacht, gerade auf dem Land, wenn man von A nach B wollte. Aber man muss sagen, diese Mopeds waren in der DDR nie Kult. Ja? Also gerade die Schwalbe, die ja auch schon erwähnt wurde jetzt, das fuhr eher so die Gemeindekrankenschwester. Da wurde man als junger Mensch, wollte man darauf eigentlich nicht gesehen werden. Man wollte eigentlich was Schnelleres fahren. Ab 16 durfte man 150 Kubik fahren. Das ist der dreifache Hubraum. Die fuhr dann schon 100 km/h. Und wenn etwas Kult war in der DDR, dann war es eigentlich die Sport-AWO. Die wurde aber nur bis 1961 gebaut, auch von Simson in Suhl.
Ich höre, du kennst dich aus. Die Schwalbe sieht auch sehr süß aus. Aber zurück nochmal in die Jetztzeit. Also diese Strategie der AfD, die du gerade beschrieben hast, dass sie diese Marke vereinnahmt, kommt die denn an, die Strategie? Also wie erlebst du das in Thüringen?
In Teilen, würde ich sagen. Also man sieht ja die Videos von den Ausfahrten der AfD mit den Simsons, wo da viele Dutzend unterwegs sind. Da wird immer gelabelt, fernab von Ideologie wird das natürlich alles stattfinden. Und dann sieht man aber auch in diesem Video auch eine Fantasiefahne im Wind flattern, die ist dann schwarz-rot-gold und in der Ecke ist dann ein kleiner Reichsadler auf weißem Grund. Und man liest auch von Berichten von Nazi-Symbolen auf Simson-Treffen, die stattfinden. Das sind aber natürlich nicht alle, sondern die meisten, denke ich, wollen einfach gerade auf dem Land ein Fahrzeug, mit dem sie unabhängig unterwegs sein können. Aber Für ein paar funktioniert das schon mit der AfD.
Und die Firma Simson, die gibt's ja, gab es nicht nur in der DDR, sondern auch davor, schon vor 1945. Blendet das die AfD dann für sich so aus?
Ein klares Ja, kann man da nur sagen. Also sie möchte da sozusagen ein technikgeschichtliches Kulturgut anerkennt wissen. Aber die Firmengeschichte bis 1945 wird einfach ignoriert. Die Firma Simson ist ja in Suhl in Südthüringen von den Brüdern Moses und Löb Simon gegründet worden. Die haben Waffen und Fahrzeuge hergestellt. 1935 wurde ihnen der Betrieb weggenommen. Er wurde arisiert und die Familie ist dann 1936 in die USA ausgewandert, um der Verfolgung zu entgehen. Und in dieser Debatte im Thüringer Landtag um das technikgeschichtliche Kulturgut hat dann ein SPD-Abgeordneter, Moritz Kalthoff, die AfD daran erinnert, woher Simson eigentlich kommt.
Simson, das ist auch ein ganzes Stück jüdisches Industrieerbe. Die Familie Simson hat das Unternehmen aufgebaut. 1935 wurden sie von den Nazis enteignet. Dieses Kapitel gehört zur Geschichte dieses Kulturfahrzeuges aus Suhl.
Und das Interessante daran ist, die AfD hat dann immer wieder Thema reingerufen. Das heißt, sie wollte nicht, dass die jüdische Geschichte erzählt wird im Landtag. Sie wollte quasi die Geschichte abschneiden und ihre eigene Geschichte erzählen. Und dann kann man ja prinzipiell sagen, 1933 bis 1945 kommt in der AfD Thüringen eigentlich nur vor, wenn es um gefallene Wehrmachtssoldaten geht oder um die Opfer der Bombenangriffe, nicht mit dem, was außerdem noch in dieser Zeit geschah.
Und dieses Statement jetzt der Nachfahren der Marke Simson, was für eine Rolle spielt das und warum kommt das jetzt gerade?
Warum es jetzt kommt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. DPA hat mit dieser Familie gesprochen und hat das heute Morgen veröffentlicht. Ich glaube nicht, dass das auf die AfD irgendeinen Einfluss haben wird in ihrem Umgang mit dem Symbol Simson. Ich glaube nicht, dass das jemanden interessiert, denn die AfD will ja immer nur an die positiven Seite der deutschen Geschichte erinnern und dann beginnt ihre Firmengeschichte eben 1945 und außerdem muss man natürlich dazu sagen, die AfD hat gerade ganz andere Probleme mit ihrer Vettern- und Basenwirtschaft in ihren Landtags- und Bundestagsfraktionen.
Vielen Dank, Henry Bernhard, für die Einordnung. Es ist Berlinale, Tag 6. Wie politisch die Berlinale ist oder sein soll, hat in den vergangenen Tagen zu einigen Diskussionen geführt. Wir wollen jetzt auf zwei Dokumentarfilme gucken, die sich einem politischen Komplex widmen, nämlich den Auswirkungen des Kolonialismus, und zwar genauer den Auswirkungen des italienischen Kolonialregimes in Äthiopien. Einmal der Film Black Lions, Roman Wolves, also schwarze Löwen, römische Wölfe, von dem in den USA lebenden äthiopischen Regisseur Haile Gerima. Und der Film Wax and Gold von der österreichischen Dokumentarfilmemacherin Ruth Beckermann. Auf diese zwei Filme schauen wir jetzt, wie sie die äthiopische Geschichte verhandeln. Mein Kollege Matthias Dell hat beide Filme gesehen und mit ihm bin ich jetzt im Berlinale Studio am Potsdamer Platz verbunden. Hallo Matthias.
Hallo.
Du hast beide Filme gesehen, das moderiere ich hier so ganz locker weg, aber der eine Film, der Dokumentarfilm Black Lions, Roman Wolves, dauert alleine 9 Stunden. Das klingt nach einem Großprojekt.
Ist es auch. Man kann schon sagen, dass das das Opus Magnum von Haile Gerima ist. Der war ja 1993 mit Sankofa, einem Spielfilm im Berlinale Wettbewerb und ist jetzt eben wieder mit diesem Projekt im Forum. Das hat tatsächlich eine 30-jährige Geschichte. Also angefangen hat er in den 90er Jahren, 1996 hat sich zum 100. Mal der Jahrestag der Souveränität Äthiopiens gejährt, als es denen damals gelang, in der Schlacht von Adwa eben gegen Italien zu gewinnen und damit die eigene Souveränität zu behaupten. Die Narbe von Adwa heißt jetzt auch der erste Teil von diesem 5-teiligen Projekt von Gerima, weil dann nämlich 40 Jahre später, 1935, unter Benito Mussolini, dem faschistischen Herrscher, Italien diese Schmach aus ihrer Sicht nicht auf sich sitzen lassen wollte und eben wieder Äthiopien angegriffen hatte. Das gelang dann damals zu gewinnen. Es wurde ein brutales Terrorregime errichtet, was erst 1941 fiel, auch eben durch die Lage im Zweiten Weltkrieg, wo dann die Briten, die sich anfangs nicht dazu durchringen konnten, vor dem Völkerbund Äthiopien zu unterstützen, die Seiten Äthiopiens geschlagen hatte.
Ja, das klingt nach einer Geschichtsstunde oder eigentlich nach mehreren Geschichtsstunden, da ja vielleicht auch 9 Stunden lang. Wie detailliert erzählt Haile Gerima denn den Komplex?
Also schon sehr detailliert. Die Vorgeschichte hat einen Teil, die Invasion hat einen Teil. Es gibt unglaublich viel Bildmaterial. Das war ja auch so ein Punkt, dass man zum einen in die italienischen, europäischen Archive geht und sich das Material, was dort gedreht ist, wieder aneignet. Und es ist vor allen Dingen auch wichtig, weil das irgendwie so eine Fußnote zu sein scheint zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg aus so einer europäischen, deutschen, italienischen Sicht. Dort wurde es auch lange verdrängt. In Wahrheit ist das aber ein Krieg, der eigentlich sehr, sehr einschneidend gewesen ist. Zum einen diese Brutalität des Kolonialkrieges irgendwie, die wo manche sagen, dass das praktisch der Besetzung Vorbild war für Deutschland nach der Besetzung Polens 1939. Ein Luftkrieg, der damals geführt wurde mit bis dato unbekannter Dimension und auch der Einsatz 1935 von Senfgas, obwohl das eigentlich im Genfer Protokoll von 1925 geächtet war. Das alles macht diesen Kolonialkrieg, den sogenannten Abessinienkrieg, wie er in Italien hieß, zu einem wichtigen historischen Ereignis.
Und der Film benutzt Archivmaterial. Das ist ja, also wenn das italienisches Filmmaterial aus der Zeit ist, dann benutzt der Film ja auch den Blick der Eroberer und Kolonisatoren. Wie geht er damit um?
Also es ist natürlich ganz klar, dass bei Haile Gerima das Augenmerk darauf liegt, die äthiopische Perspektive zu erzählen, die ja auch immer am Rande ist. Also den Widerstand, die Solidarität, die Politiken dort. Wie breit diese Bündnisse führen, das zeigt sich an einem Beispiel, was wir vielleicht mal hören können, wo nämlich nach der Invasion 1935 in den USA demonstriert wird von der schwarzen Community in Harlem etwa und deren Zeitung, unabhängige Zeitung, über dieses Thema groß berichten. Das klingt dann so.
Independent newspapers, such as the Chicago Defender, played a key role in keeping the war that was being waged against the people of Ethiopia up front for all to see. People poured into the streets en masse, demanding that Italy take its hands off Ethiopia, their champion of freedom.
Also da hören wir genau, dass es zu Demonstrationen gekommen ist. Es geht noch weiter. Es werden Transporte mit medizinischem Versorgungsmaterial zusammengestellt aus den USA. Es melden sich Leute aus den USA, um in Äthiopien auf Seiten der Äthiopier im Krieg mitzukämpfen. Es kommt auch später zu Attacken gegen italienische Restaurants und Läden in Harlem. Da sieht man also auch, welche globale Bedeutung und Auswirkungen dieser Krieg hatte. Und was wir eben im Ton auch gehört haben, ist auch so eine Möglichkeit, eben mit Material umzugehen, was unter Umständen oder häufig eben auch die koloniale Perspektive zeigt. Wir haben auf der Soundebene diese Einschläge gehört, die ziehen sich da wirklich immer wieder durch. Das hat auch was sehr Erschütterndes auf eine Weise und ist ja eben immer wieder verfremdet auf der Tonspur, dass er Musiken einspielt. Damit schützt er sich also davor, diesen Blick zu reproduzieren, der Blick eben der Kolonialisatoren ist.
Also das war Black Lions, Roman Wolves und du hast ja noch einen zweiten Film gesehen von der über die italienisch-österreichische Kolonialgeschichte und der heißt Wax and Gold und der stammt von Ruth Beckermann. Wie geht der an die Geschichte ran?
Genau, die italienisch-äthiopische Kolonialgeschichte, die absurderweise, weil du gerade Österreich gesagt hast, aber eigentlich die Absurdität dieses ganzen Projekts schon vor Augen führt, weil man sich fragt, was Ruth Beckermann, die eben die große österreichische Dokumentaristin ist, was die jetzt mit dieser italienisch-äthiopischen Kolonialgeschichte zu tun hat, zumal sie da irgendwie eigentlich nur so einem Sehnsuchtsbuch ihres jüngeren Erwachsenendaseins hinterherreist, dem 1984 erschienenen König der Könige von Richard Kapuscinski. Das war so ein Reiseschriftsteller, wie die damals hießen, also so eine auch quasi neokoloniale Figur, der einfach durch die Welt reiste und sich überall, weil kein anderer Mensch war, davon berichtete und auch irgendwie die Grenzen zwischen Literatur und Dokumentation und Journalismus da sehr, sehr fließend ist. Da gibt es auch eine Forschung zu und Kritik daran, an diesen Geschichten von Kapuscinski, inwieweit die stimmen. Beckermann hat aber praktisch diese Faszination für das Buch nie verdaut, Haile Selassie, der auch bei Gerima vorkommt, weil er eben von 1930 bis 1974 der Kaiser von Äthiopien war, auch so eine Sehnsuchtsfigur des 68er westlichen Gegenkultur, Avantgardismus, der halt in solchen Leuten irgendwas suchte, was es zu Hause nicht gab. Genau, der spielt so, das ist für Beckermann der zentrale Ankerpunkt und dann kommt sie aber nicht weiter als in das Hilton Hotel von Addis Abeba, wo sie die ganze Zeit ist und Leute vor die Kamera zerrt und die zu irgendwas befragt und ihnen immer wieder dieses Buch von Kapuscinski vor die Nase hält. Und wenn man sich das mal vorstellt, was das bedeuten würde, hier käme jemand an aus Senegal und würde sagen, ey, da hat so ein Kollege vor 40 Jahren irgendwie mal ein Buch geschrieben über die weiß ich nicht, die Kanzlerschaft von Willy Brandt oder Bruno Kreisky, und das soll das zentrale Dokument eurer Geschichte sein. Wie absurd das ist. Und es fällt Beckermann aber gar nicht auf irgendwie. Die hält denen das hin wie die Bibel, und es ist wirklich, ich bin wirklich fassungslos, was diese große Dokumentaristin da für einen oberflächlichen neokolonialen Film produziert hat.
Okay, starke Worte. Woran denkst du, liegt denn das? Also Ruth Beckermann ist ja keine Anfängerin, sondern eine geschätzte und ausgezeichnete Filmemacherin.
Das ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass dann irgendwann eben der Name so groß ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendeine Anfängerin oder unbekannten Regisseurin mit diesem Stoff, du fahr da ins Hotel und film ein paar Leute und frag die, was sie von dem Buch halten, dass sie damit hätten durchkommen können irgendwie. Und andererseits ist Naivität aber auch ein zu großes Wort dafür, weil das ist schon knallharte Ignoranz, auch so eine Selbstgefälligkeit, dass man sich null damit beschäftigt hat, was es an Kritiken an diesem Kapuczynski-Buch gibt, was es überhaupt an dem postkolonialen Diskurs gibt. Wir haben ja irgendwie Rückgabedebatten aus Museen, wir haben Straßennamendebatten. Also man kann damit schon in Berührung kommen, und dann einfach dahin zu fahren und zu denken, das spielt für mich keine Rolle, das ist schon wahnsinnig unterkomplex und eigentlich auch irgendwie passt überhaupt nicht zu dem Werk von Beckermann, das ja in den Sachen, wo es gut ist, viel differenzierter und genauer ist irgendwie. Und dass sie auch dann über Sachen hinweggeht, wenn sie da irgendwie Servicepersonal im Hotel filmt, das natürlich freundlich in ihre Kamera guckt und daraus irgendwie schließt, weil da noch zwei italienische Firmennamen sind, dass diese ganzen Schmerzen und Traumata aus dem Kolonialkrieg, den Gerima ja so intensiv beschrieben hat in seinem Projekt, dass die alle quasi vergessen seien, weil Pizza schmeckt irgendwie allen, das wird dann so wörtlich gesagt. Das ist schon krass, und auch wenn man sich das wieder übersetzen würde, was das heißen würde für ihre eigenen Projekte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist wirklich schwer zu fassen, wie so ein Film scheitern kann und dann auch noch von der Berlinale also gemacht werden kann überhaupt in der Form und dann auch noch eingeladen wird.
Also du empfehlst, höre ich daraus klar, den ersten Film, Black Lions and Roman Wolves.
Genau, das ist natürlich ein sehr langes Projekt und auch sehr intensiv, aber da gibt es gleich am Anfang eben eine Bemerkung, die eigentlich auf das Problem von Beckermann nämlich zielt, wo dann Gerima, der ja selber nach dem Kolonialkrieg geboren ist, sagt, seine Großmutter habe immer erzählt, dass eben in der, dass Täter es sich leisten können, quasi zu vergessen, dass sie jemanden niedergestochen haben, während Opfern das nicht vergönnt ist.
Vielen Dank, Matthias Dell, dass du uns die beiden Filme hier vorgestellt hast.
Bitte sehr.
Also Black Lions, Roman Wolves von Haile Gerima gibt es morgen ab 10 Uhr morgens als Marathon auf der Berlinale zu sehen. Und Wax and Gold von Ruth Beckermann läuft am Donnerstag noch einmal. Frederick Wiseman war einer der bedeutendsten Dokumentarfilmemacher. Seine Filme zeigen eine Chronik der USA. Und er ging immer an besondere Orte oder vielleicht auf den ersten Blick an gar nicht so besondere Orte, nämlich in erster Linie an Institutionen, also Krankenhäuser, Schulen oder Gerichte. 6 Jahrzehnte lang hat er Filme gedreht. Nun ist er im Alter von 96 Jahren verstorben. Was für ein Pionier im Dokumentarfilm er war, bespreche ich mit Hannes Brühwieler. Er hat ein Buch zu ihm herausgegeben, Frederick Wiseman, das Schauspiel der Gesellschaft. Hallo, Herr Brühwieler.
Ja, hallo, guten Tag.
Was für ein filmisches Werk hinterlässt Frederick Wiseman?
Das ist ein gigantisches Werk hinterlässt er. 44 Filme, wie Sie gesagt haben, über 6 Jahrzehnte. Ich würde sagen, eines bestimmt der einflussreichsten Werke, auch formal, hat er das Kino und nicht nur den Dokumentarfilm, auch den Spielfilm, würde ich sagen, mit seinen Filmen sehr geprägt und auch seiner Herangehensweise, die ja schon auch besonders ist, weil er verzichtet ja auf Interviews, es gibt keine Kommentarstimmen, sondern er beobachtet das Geschehen ja, und das macht seine Filme so eindrücklich und speziell für mich.
Sein erster Film durfte 20 Jahre lang gar nicht gezeigt werden. Warum?
Ja, der erste Film, Titicut Follies, ist eigentlich um eine psychiatrische Einrichtung oder besser gesagt ein Gefängnis quasi für Menschen mit einer psychischen Krankheit. Und die Zustände, die Wiseman damals dokumentiert hat, sind wirklich schockierend. Also nackte Menschen in Zellen eingesperrt, bekommen keine Hilfe, ein absolutes Elend und Verwahrlosung. Und dabei galt diese Institution noch als ein Vorzeigeort. Aber natürlich, als die Behörden das gesehen haben, diesen Film nach der Premiere war und die Reaktion des Publikums, war schnell klar, dass sie die Erlaubnis zurückgezogen haben. Die Gerichte haben verboten, dass dieser Film gezeigt werden darf für lange Jahre.
Und er hat nicht den einzelnen Menschen in den Fokus gestellt, sondern immer Menschen an einem Ort, also einem Mikrokosmos gezeigt. Warum immer diese Perspektive?
Na, ich glaube, ihn hat sehr interessiert, also immer ausgehend von einer Institution, hat er auf Menschen geschaut. Und ich glaube, ihn hat interessiert, was geschieht, wenn Menschen aufeinandertreffen und was geschieht, wenn Menschen in unterschiedlichen Rollen aufeinandertreffen. Also wie findet die Interaktion dann statt? Also zum Beispiel Leute, die Sozialhilfe suchen, wie ist dann das zwischen den Beamtinnen, Beamten und eben den Sozialhilfeempfängern oder im Krankenhaus? Und ich glaube, das hat ihn immer interessiert. Also diese Interaktion und das Ergebnis von diesen menschlichen Zusammenkünften.
Das war auch der Film Welfare, der endet mit einem Empfänger, der sich beschwert über die Zustände im Sozialamt und dann am Ende dann abdriftet in ein lautes Gebet über seine Armut.
Genau. Das ist also wirklich, das ist fast schon theatralisch, der Film. Also die Dialoge und Szenen, die er da filmt, oder ein anderer, der einer Person, die er wartet, fängt dann auf einmal an, Warten auf Godot zu zitieren und meinte, das ist ja wie ein Theater, jemand wartet und es passiert einfach nichts und niemand kommt. Und das sind natürlich unbezahlbare Momente, die er da gefilmt hat, die aber eben auch so sehr für diese Institution stehen.
Hat er also erst einmal einen Ort gesucht und dann ein Thema, oder wie ist er zu seinen Themen gekommen?
Also er hat mal gesagt, dass er zu Beginn seiner Karriere quasi sich eine Liste gemacht hat, welche Institutionen oder Orte er dokumentieren möchte. Und da ist auch relativ strikt am Anfang danach vorgegangen. Also eben Gefängnis, Krankenhaus, Polizei, Spitäler, Armee. Und dann hat er, glaube ich, sich schon noch die Orte ausgesucht und dann dort angefragt. Und aus heutiger Sicht zu der großen Überraschung konnte er praktisch auch an den meisten Orten filmen, die er angefragt hat. Also es gab da relativ wenig Widerstände. Und so hat er dann wie Stück um Stück dieses Riesen-Oeuvre, dieses Riesenwerk erschaffen.
Und Sie haben ja gerade gesagt, er kam ganz ohne, also sprechende Köpfe, er hat keine Interviews gemacht oder so einen Kommentar, der einordnet, wie man das eigentlich heute oft von Dokus kennt. Was für einen Blick auf Menschen hatte er?
Also ich glaube, die Filme sind, aber wichtig ist zu sagen, das sind jetzt, er versucht nicht objektiv zu sein, sondern er ist schon sehr präsent, aber halt nicht durch eben diese klassischen dokumentarischen Mittel. Und ich glaube, das, was ihn interessiert hat, ist schon also ein humanistischen Blick auf die Menschen. Er hat sehr das Unrecht immer angeklagt. Er hat versucht, Menschen also herauszufinden, die in Not sind und wie die Gesellschaft mit diesen umgeht. Und das war darum, finde ich, sind diese Filme auch sehr politisch. Auch wenn auf den ersten Blick vielleicht das gar nicht so politisch ist oder wie ein Quartier New York in Jackson Heights, ein extrem politischer Film, obwohl es eigentlich, sage ich jetzt mal, nur das Leben in diesem Quartier dokumentiert, aber es ist fast schon so wie eine gesellschaftliche Utopie, die er da zeigt. Mit Problemen natürlich, aber das Zusammenleben funktioniert.
Was würden Sie empfehlen? Was muss man gesehen haben? Oder für Leute, die Frederick Wiseman gar nicht kennen, womit fängt man am besten an?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, deine Filme sind nicht ganz so einfach zu erhalten immer. Also ich glaube, ein guter Einstieg ist bestimmt sowas wie Welfare, über den wir auch gerade gesprochen haben. In Deutschland veröffentlicht wurden ja einige, also zum Beispiel La Danse über die Oper der in Paris, ist ein extrem schöner Film, wo die Kunst, der Tanz, Bewegung im Mittelpunkt steht. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg. Oder auch Ex Libris über die Public Library in New York ist auch ein ganz toller Film, wo es wirklich darum geht, um öffentliche Förderung von solchen Orten und von Institutionen. Ist ein sehr starkes Argument für diese Art von Förderung.
Ist bestimmt nicht einfach, jetzt auch auf Knopfdruck ein paar Filme zu nennen, aus wirklich 6 Jahrzehnten Filme schaffen. Der Dokumentarfilmemacher Frederick Wiseman ist gestorben. Vielen Dank an Hannes Brühwieler für die Würdigung hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Ein frohes neues Jahr, heißt es in China und vielen anderen Ländern Asiens. Dort haben die Menschen gestern Nacht in ein neues Mondjahr gefeiert. Das Jahr unter dem Tierkreiszeichen Schlange ist nun zu Ende und das Jahr des Pferdes beginnt. Die Neujahrsgala in China war voller Pferdestärke und Perfektion, aber auch ein aus Versehen falsch zusammengenähtes Pferd-Maskottchen geht gerade viral. Eva Lombi-Schmidt berichtet.
Musik. Mit bunten Shows, Gesangs- und Tanzauftritten hat China in seiner alljährlichen Neujahrsgala im chinesischen Staatsfernsehen das neue Jahr eingeläutet. Nicht fehlen durften wie im vergangenen Jahr Bühnenshows mit menschenähnlichen Robotern. Diese haben dieses Mal nicht nur getanzt, sondern auch Kung-Fu-Künste vorgeführt und Saltos geschlagen. Chinas Staats- und Parteiführung setzt auf verschiedene Hightech-Branchen, von künstlicher Intelligenz über Drohnen und Elektroautos, um die Wirtschaft anzutreiben und technologische Überlegenheit zu demonstrieren. Das Jahr des Pferdes wird in Chinas Staatsmedien als Jahr des Fortschritts angepriesen. Ein Pferd, das galoppiert und schnell voranschreitet. Neben der offiziellen Deutung zeigt ein Trend, wie die Gemütslage in der chinesischen Bevölkerung aussieht. In den vergangenen Wochen ist im chinesischen Internet ein traurig aussehendes Plüschpferd, auf Chinesisch Kuma, zum Verkaufsschlager geworden. Es ist rot, hat ein goldenes Glöckchen um den Hals und die Mundwinkel auf dem weißen Maul zeigen nach unten. Dabei war dies ursprünglich ein Nähfehler gewesen in einer Fabrik in der Großhandelsstadt Yiwu südlich von Shanghai. Das traurige Pferd sei entstanden, als ein Arbeiter das Maul aus Versehen falsch herum annähte, erzählt Geschäftsinhaberin Zhang Huoqing. Das Stofftier trifft einen Nerv. Viele junge Menschen in China erkennen sich darin wieder. Sie sehen sich als Arbeitstier, unter viel Leistungsdruck wie in einem Hamsterrad gefangen. Andere haben Angst um ihren Job oder sind wie viele junge Menschen in China arbeitslos. Viele Kunden mögen es und finden, dass es Sinn ergibt. Es passt zur heutigen Zeit, in der sich viele als Arbeitssklaven sehen. Das Pferd hat sich sehr gut verkauft, also haben wir es einfach weiter produziert. Die Verkaufszahlen sind gut. Zum diesjährigen Neujahrsfest werden neben roten Lampions und Glücksbannern auch rote Plüschpferde die Häuser schmücken, ob traurig oder mit einem Lächeln. Die Farbe Rot steht in China für Glück und Wohlstand. Heute und die nächsten Tage werden die meisten Menschen in China in ihrer Heimat bei ihren Familien sein, um gemeinsam zu essen und Zeit zu verbringen. Dafür sind zuvor Millionen von Menschen quer durch das Land gereist. Chinas Staats- und Parteiführung hofft, dass die Menschen während der Feiertage mehr Geld ausgeben. Dazu hatte die Regierung angekündigt, mit Zuschüssen von umgerechnet etwa 44 Millionen Euro in diesem Monat den Konsum anzukurbeln und damit die Wirtschaft zu beleben. Das auch als Frühlingsfest bekannte Neujahrsfest wird nicht nur in China gefeiert, sondern auch in anderen Ländern Asiens. Der Beginn des neuen Jahres variiert immer zwischen Ende Januar und Mitte Februar um mehrere Wochen, abhängig vom zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende.